Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Und heute geht es um die Themen Leidenschaft, Angst, Höhenangst, Motivation, Abenteuer und Inspiration. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und er ist Weltmeister im Slacklinen, hat mehrere Weltrekorde inne und ist heute live zu Gast in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Lukas Irmler. Und wenn du wissen willst da draußen, wie der Lukas es geschafft hat, seine Höhenangst umzuwandeln, um einer der erfolgreichsten Slackliner zu werden, dann bleib dran, denn das erfährst du nach dem Intro. Ja, Lukas, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, freut mich sehr, Andrea, dass wir nochmal miteinander sprechen dürfen und freut mich, hier zu sein.
Lukas, für alle unsere Gäste da draußen, der ein oder andere hatte noch nie was mit Slackline zu tun. Ich persönlich schon, der Gedanke daran macht mir ein wenig Angst, wenn ich weiß, in welcher Höhe du unterwegs bist. Wie hast denn du das geschafft, deine Höhenangst? Hattest du Höhenangst und wie hast du es geschafft, solche Höhen überhaupt zu meistern?
Ja, also Slackline generell findet ja mal eher so in niedrigen Höhen statt zwischen Bäumen, aber das Highlinen ist dann sozusagen die Form des Slacklines, die in große Höhen hinausstrebt und was ich eigentlich hauptsächlich auch mache, zwischen Berggipfeln inzwischen, über Schluchten, ganze Täler hinweg. Und als ich angefangen habe mit dem Sport vor knapp 18 Jahren, habe ich tatsächlich erstmal meine Höhenangst entdeckt, könnte man sagen. Also ich wusste davor eigentlich nicht wirklich, dass ich Höhenangst habe. Ich sage immer, es braucht einfach für jeden Menschen einen groß genugen Trigger, dann hat eigentlich jeder Höhenangst irgendwann. Und für mich war einfach diese Slackline, die dann in 5 Meter Höhe nur gespannt war, aufgrund der einfach Ausgesetztheit, die du hast, auf so einem ganz schmalen Band, das ja auch noch nicht mal mehr fest ist. Also du hast nichts, wo du dich dran festhalten kannst, nichts, wo du stabil drauf stehst, sondern es ist alles irgendwie auch permanent in Bewegung. Und das hat dann im Prinzip eigentlich bei mir so den Schalter umgelegt und ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich so eine Panikattacke gehabt und musste dann erstmal einfach so ein bisschen auch überlegen, ob das der richtige Weg für mich ist, ne? Weil wenn man so große Angst vor was hat, dann ist ja eigentlich die menschliche Normalreaktion erstmal, das einfach sein zu lassen oder einen anderen Weg einzuschlagen. Aber ich habe mich dann von dieser Angst quasi nicht von meinem Wunschtraum, Slackline in großen Höhen zu lernen, abbringen lassen, sondern ich habe das dann eher so ein bisschen als Herausforderung genommen, die ich dann angegangen bin in den nächsten Jahren.
Größten Respekt, weil ich bin auch so jemand, der Höhenangst hat. Wie du sagst, es gibt so Herausforderungen, wo man echt genau merkt, oh, hier ist meine Grenze. Aber Lukas, wie hast denn du das geschafft? Wie hast denn dafür trainiert, dass du so solche Höhen im Prinzip heute auch bewältigen kannst? Und es sind ja nicht nur Höhen, sondern es ist ja auch Länge, was du inzwischen da gehst. Erzähl mal.
Ja, es gibt beim Slackline natürlich ganz verschiedene Herausforderungen, wie du sagst. Im Grunde genommen, die Höhe ist ein Element. Die Länge der Slackline macht auch nochmal die Schwierigkeit natürlich schon oder verändert die Schwierigkeit im großen Stile. Aber die Höhe war eigentlich so mal die erste Challenge, die bei mir einfach groß anstand und wo ich einfach auch gemerkt habe, dass eigentlich egal, welche Angst es ist, man kann eigentlich jede Angst bewältigen lernen oder zumindest damit umgehen lernen, wenn man sich hier aussetzt oder wenn man Schritt für Schritt sozusagen sich immer wieder damit beschäftigt. Und das heißt natürlich auch, dass man in eine Situation reinkommt, wo man vielleicht erstmal Panik hat, wo man auch einen Schritt zurückgehen muss, weil in der Panikzone sozusagen lernst du nicht mehr wirklich was dazu, da verändert sich auch nichts positiv, sondern du musst schon auch eine gewisse Kontrolle noch behalten. Und für mich war das dann im Grunde genommen auf der Slackline so der Weg, mich ganz langsam vorzutasten, also auf dieser höheren Slackline erstmal zu sitzen, erstmal diese Position irgendwie kennenzulernen, mal eine Hand loszulassen im Sitzen, die zweite Hand loszulassen, ein bisschen die Balance zu spüren. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich vor dem ersten Schritt sozusagen überhaupt noch kommen. Also bevor man den ersten Schritt auf so einer Slackline gehen kann, muss man sich sozusagen mit ganz, ganz vielen kleinen Details erstmal in diese Situation reintasten, bis man dann irgendwann mal aufstehen und den ersten Schritt gehen kann. Und all diese kleinen Dinge, die davor passieren, die helfen dir aber, sich an diese Situation zu gewöhnen. Und die helfen dir schlussendlich natürlich auch, diese Angst sozusagen ganz kleine Schritte für Schritte zu bewältigen. Und im Grunde genommen ist es bei uns Menschen so, wir können uns an alles gewöhnen, woran wir uns gewöhnen wollen. Und wenn wir genügend Zeit und genügend Arbeit reinstecken, dann können wir im Grunde genommen auch alles erlernen, was wir erlernen wollen. Und das sind eigentlich so die Dinge, die mir das Slackline so krass gezeigt hat, dass eigentlich nichts im Leben sozusagen eine unveränderliche Wahrheit darstellt, sondern alles kann verändert werden, alles kann angepasst werden, alles kann bewältigt werden. Es ist eigentlich nur die Frage sozusagen, wie lang, wie mühevoll der Weg ausschaut und was für kleine Tricks man vielleicht auf dem Weg auch noch anwenden kann, um das Ganze zu beschleunigen.
Das heißt ja, Lukas, im Prinzip, das, was du gerade gesagt hast, das trifft ja sowohl für Slackline zu, als auch für das private und fürs berufliche Leben. Das heißt, wenn ich Mut habe, wenn ich den ersten Schritt der Veränderung mache und den Mut habe, meinen Traum zu leben, klar gibt es da Höhen und Tiefen, aber es ist möglich. Hast du so zwei, drei kleine Tricks, Tipps für unsere Zuhörer da draußen, was du empfiehlst, wenn man das sportlich, beruflich oder privat hat, was man da so machen kann?
Ja, ich finde, der fast wichtigste Tipp ist, dass man sich Unterstützung sucht, oder? Also, dass man nicht alles alleine schaffen muss und dass man auch sozusagen gerade diesen ersten Schritt in so eine neue Welt nicht alleine schaffen muss, sondern dass man dafür Leute um sich rum schart, die einen selber inspirieren, die einem aber auch ganz sprichwörtlich helfen können dabei. Bei mir waren es einfach natürlich ganz am Anfang beim Highlinen einfach Freunde, die mit dabei waren, mit denen ich das teilweise gemeinsam entdeckt habe, aber wo auch teilweise natürlich Leute dabei waren, die schon weiter waren und die mir dann auch wertvolle Tipps geben konnten, um mich da weiterzuentwickeln. Also man muss nicht alles alleine schaffen, man ist einfach immer im Team besser als alleine unterwegs. Das ist, glaube ich, schon mal das Allerwichtigste. Und ansonsten ist es einfach schon auch super, super wichtig, dass man jeden kleinen Erfolg feiert, oder? Also dass man jeden Minischritt sozusagen, den man gemacht hat, auch wirklich als was Großartiges wahrnimmt, weil am Anfang ist es bei solchen großen Herausforderungen wie eben die Höhenangst zu überwinden oder andere Dinge im Leben anzugehen, oft so, dass man nicht so große Erfolgserlebnisse hat, sondern dass es einfach wirklich mühsam ist, dass man nicht wirklich das Gefühl hat, weiterzukommen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann entwickelt sich ja schon was. Und diese ganz kleinen Veränderungen, die wirklich wahrzunehmen, aber auch eben gebührend zu feiern, ist, glaube ich, super wichtig, um am Anfang die Motivation zu behalten. Und dann ist es einfach eine gewisse Hartnäckigkeit, die man nicht sozusagen missen darf. Man muss einfach sich festbeißen, man muss dranbleiben und man muss eben auch über gewisse Tiefen und gewisse Durststrecken mal drüber kommen, bis man dann sozusagen auch wirklich die großen Erfolge genießen darf.
Dankeschön. Also liebe Zuhörer und Zuschauer, keine Panik. Unten in den Shownotes stehen natürlich Hinweise drin, wo ihr vom Lukas Videos sehen könnt, wo ihr ihn für Vorträge buchen könnt, weil natürlich gibt der Lukas wunderbare, authentische, ehrliche, inspirierende, motivierende Vorträge. Und einfach bei diesen Adressen melden und dann kommt der Lukas zu euch und kann natürlich noch viel mehr Tipps und Tricks geben. Lukas, was mich auch interessiert und was auch die Zuhörer und Zuschauer interessieren wird, sind zwei Sachen. Die erste Sache, wie baut man überhaupt so eine Slackline auf? Also ich meine, im Garten kann ich es mir noch vorstellen, aber wenn du da, das kannst ja auch du mal den Zuhörern erzählen, wie hoch und wie weit deine Slacklines sind oder Highlines.
Ja, also der Aufbau von so einer Slackline ist tatsächlich für uns Slackliner erstmal die erste große Hürde und inzwischen teilweise bei meinen Projekten auch fast die größere Hürde, würde ich sagen, weil inzwischen habe ich kilometerlange Slacklines, also die längsten Slacklines, die wir aufgebaut haben, waren knapp 3 Kilometer lang, in hunderten Meter Höhe schon bewältigen können. Und deswegen ist sozusagen die Slackline oft gar nicht so die große Herausforderung, aber an den Platz hinzukommen, wo man diese Slackline dann aufbauen will, also auf diese Berggipfel erstmal hochzuklettern und dann vor allem, wenn man mit zwei verschiedenen Teams in der Regel auf den beiden Seiten gleichzeitig ankommt, eben diese Verbindung herzustellen. Das ist oft im Grunde genommen mit eine der größten Hürden, die man dann nehmen muss. Inzwischen machen wir das tatsächlich häufig mit einer Drohne, die eine Angelschnur rüberfliegt. Früher, als die Distanzen noch kürzer waren, haben wir aber alle möglichen lustigen Hilfsmittel benutzt. Also am
Pfeil
Anfang
und Bogen.
die Steinschleuder, genau, Pfeil und Bogen war natürlich auch hoch im Kurs, musste man immer aufpassen, dass man seine Kollegen nicht abschießt. Und irgendwann hat dann die Angelrute auch Einzug gehalten, weil es wirklich tatsächlich erstaunlich ist, wie weit man damit kommt und wie zielgerichtet man auch werfen kann. Aber irgendwann, so sagt man, ab 100, 150 Metern, ist eigentlich mit all diesen Mitteln einfach Schluss. Also da kommt man dann nicht mehr drüber. Und wenn man nicht die Slackline durchs Tal wirklich rüberbringen kann, was selten der Fall ist, weil dann natürlich Wälder, Flüsse, andere Hindernisse im Weg stehen, dann bleibt dann schlussendlich nur noch der Weg, die Slackline oder die Verbindungsschnur durch die Luft zu bringen. und dann an dieser Schnur ein Seil hinterher zu ziehen und die Slackline dann quasi von einem Punkt zum anderen rüber zu ziehen.
Wahnsinn. Vielleicht nochmal, was war die höchste und was war die längste Slackline, die du gemacht hast?
Also eine der höchsten Slacklines, die ich je gemacht habe, war knapp 1000 Meter hoch in Norwegen über den norwegischen Fjorden. Also recht viel höhere Cliffs sozusagen gibt es in der Welt einfach auch gar nicht. Also ich glaube, der einzige Weg noch höher sozusagen hinauszukommen, wäre dann wirklich in die Luft zu gehen. Also ich habe auch ein Projekt in den Startlöchern, wo wir zwischen zwei Heißluftballonen eine Slackline spannen wollen und da soll es dann natürlich noch höher hinausgehen. Aber auf festem Boden oder mit festem Boden verankert sozusagen geht es nicht recht viel höher als 1000 Meter hinaus auf der Welt. Die längste Slackline, die wir je aufgebaut haben, war knapp 3 Kilometer lang, also 2,8 Kilometer, um genau zu sein. Die konnten wir allerdings nicht erfolgreich von einer Seite bis zur anderen laufen, weil wir auch nur einen Versuch hatten und aufgrund von schlechtem Wetter die Leine dann wieder abbauen mussten. Aber die längste Slackline, die ich persönlich je gelaufen bin, ist 2,13 Kilometer lang gewesen in Schweden und war damals auch ein Weltrekord für die längste Distanz auf einer Slackline.
Wahnsinn. Es reicht ja nicht, dass du die Höhe hast und dass du die Länge hast, sondern du hast ja noch was ganz Verrücktes gemacht. Du hast das sogar mit verbundenen Augen gemacht.
Ja.
Wo war das?
In Russland 2019 habe ich eine knapp 1 Kilometer lange Slackline mit verbundenen Augen überquert und mir damals auch so einen Weltrekord für eben die längste blinde Begehung sozusagen auf einer Slackline geholt. Und naja, die Inspiration dazu kam eigentlich aus einem Fehlschlag oder aus einem Rückschlag. Im Grunde genommen haben wir eigentlich schon ein paar Jahre davor mal das allererste Mal bei einer hochalpinen Slackline erlebt, so einen kompletten Whiteout zu haben. Also wir sind komplett in die Wolken gekommen, haben wirklich quasi die Slackline nur noch ein paar Meter vor uns erkennen können. Aber im Grunde genommen war alles außenrum halt in der Wolke weiß. Also ich glaube, der eine oder andere kennt es vielleicht vom Skifahren, wenn man mal in so einem Whiteout ist und wirklich keine Orientierung mehr hat, dann ist selbst aufrecht stehen zu bleiben oft nicht so einfach. Und auf einer Slackline dann die Balance zu halten, war für uns damals unmöglich. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig diese visuelle Referenz ist, wie wichtig das ist, was zu sehen und sich eben an der Umgebung orientieren zu können und dass das eben einfach super maßgeblich dafür ist, die Balance zu halten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, der beste Weg, um sozusagen von dieser visuellen Abhängigkeit auch loszukommen, wäre ja sozusagen blind auf der Slackline die Balance halten zu können. Und dann habe ich das mal im Park so auf kurzen Slacklines angefangen zu probieren und das war sehr, sehr mühsam. Es war im Grunde genommen wie Laufen lernen 2.0, nur viel härter natürlich und auch ein bisschen gefährlicher, weil die Abstiege nicht sieht und man aufpassen muss, dass man natürlich beim Runterfallen von der Slackline sich nicht noch verletzt. Und habe das dann eben relativ bald mal auf Highlines sozusagen transferiert, weil da das Stürzen eigentlich sogar sicherer ist als im Park, ne? Und dort habe ich das dann immer mehr gesteigert und hatte aber vor Russland die längste Slackline, die ich da blind begangen war, war 270 Meter. Also schon noch ein gutes Stück weg von 1 Kilometer. Und ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das dort zu probieren, wenn nicht der Friedi Kühne, ein guter Spesel und Kollege von mir, dann am Abend am Lagerfeuer zu mir gesagt hat, hey Lukas, lass uns das doch morgen mal blind probieren. Und ich habe dann gesagt, ja, du spinnst, viel Spaß dabei. Und habe dann dabei zugeschaut, wie er dann ein bisschen über die Hälfte der Slackline mit verbundenen Augen geschafft hatte. Und dann war natürlich für mich klar, hey, boah, wenn er da so weit kommt, dann muss ich das auf jeden Fall auch probieren. Und ja, dann haben wir uns kurz drauf beide sozusagen diesen Weltrekord holen dürfen.
Wahnsinn, also schon allein vom Zuhören ist wirklich beeindruckend. Lukas, was machst du oder was hilft dir, wenn ihr trainiert, wenn und man doch mal von der Slackline fällt? Was passiert? Weil es kann dir ja, wenn du unter dir 500 Meter, 1000 Meter nichts hast, da ist ja keiner da. Es kann ja auch kein Hubschrauber kommen, weil dann flattert ja die Slackline ohne Ende. Wie machst du das? Wie schaffst du das? Und ich weiß, du hast da auch eine Sache geübt, da gibt es ein wunderschönes Video.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir auf der Slackline oder auf der Highline zumindest sichert sind. Also wir haben den Klettergurt an, sind mit einem Stück Seil an der Slackline sozusagen verbunden. Die Slackline ist auch nicht nur ein System, sondern zwei. Also ein redundantes Sicherheitssystem ist da sozusagen verbaut, sodass man im Grunde genommen eigentlich, wenn man abstürzt, von diesem Seil aufgefangen wird und so 2, 2,5 Meter unter der Slackline rumbaumelt. Dann muss man sozusagen aus eigener Kraft wieder hochklettern, sich auf die Slackline wieder draufschwingen, ein bisschen wie in so einem Fake-Aufschwung. Setzt sich dann drauf wie auf einem Geländer und muss dann im Grunde genommen aus dem Sitzen wieder erneut starten, weil man ist auf so einer Highline im Grunde genommen weitestgehend auf sich selbst gestellt, wie du schon gesagt hast. Also es gibt natürlich die eine oder andere Form von Rettung, die möglich ist bei gutem Wetter, bei der richtigen Vorbereitung. Aber im Grunde genommen ist man eigentlich so für die normalen Abstürze und für den normalen Lauf komplett auf sich selbst gestellt. Und ein Rekord ist es natürlich auch nur, wenn man sozusagen ohne Sturz, ohne Unterbrechung von einer Seite auf die andere schafft. Für mich war gerade am Anfang des Slacklinens diese Abstürze, die waren wirklich mental brutal hart, weil ich jedes Mal sozusagen wieder so einen richtigen Flashback hatte in meine Panikattacken ganz am Anfang. Ich habe jedes Mal eigentlich so gedacht, ich sterbe jetzt und es hat sich jedes Mal so angefühlt, als ob ich da einfach ungeschützt in den Abgrund stürze, bis man dann doch 2,5 Meter weiter sozusagen wieder aufgefangen wird von der Slackline. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich daran irgendwie so einigermaßen gewöhnt habe, könnte man sagen. Und von Anfang an habe ich mir eben gedacht, hey, wie könnte man denn aus diesem Fehlschlag, aus diesem Absturz vielleicht was Positives formen, vielleicht sogar einen Trick machen? Und das ist so ein bisschen das, worauf du angespielt hast, oder? Der Trick heißt inzwischen Luke Skywalker und das war der erste Trick, bei dem man sozusagen diese Leash, dieses Sicherungsgerät mit einbezogen hat in den Sport des Slacklines, könnte man sagen, oder? Ich bin da absichtlich volle Kanne von der Slackline weggesprungen zur Seite, bin dann einmal im Kreis geschwungen, an dieser Leash hängen sozusagen und am Schluss wieder auf der Slackline oben drauf gelandet und wieder zurück in Balance gekommen, sodass ich wieder weiterlaufen konnte und habe somit quasi diesen Absturz in ein Comeback verwandelt und am Schluss hatte ich wieder die Balance und stand oben drauf. Und das war natürlich für mich so ein toller Moment, weil dieser Trick in der Slackline-Szene für 10, 15 Jahre davor schon immer wieder probiert wurde, aber irgendwie von doch allen Leuten für unmöglich gehalten wurde. Und es hat dann tatsächlich auch nach meinem erfolgreichen Luke Skywalker nur eine Woche gedauert, bis es dann zwei Leute wiederholt haben. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, so Barrieren zu durchbrechen, oder? Weil in unseren Köpfen ist unmöglich einfach immer so ein Limit und wir schrecken vor diesem Limit zurück, auch egal, ob es wirklich ein Limit ist oder nicht, einfach nur, weil wir denken, es ist eins. Und deswegen ist es so absolut wichtig, dass es einzelne Leute, Pioniere gibt, die einfach quasi diese Grenzen sprengen, weil sie damit nicht nur für sich selber was Neues erreichen, sondern vor allem eben auch für den Rest der Community oder für unsere ganze Menschheit, wenn es wirklich was Wichtiges ist, einfach ein neues Level anlocken, oder?
Also Wahnsinn. Also natürlich gibt es auch den Link zu diesem Video, bauen wir unbedingt in die Shownotes ein, weil ihr müsst das einfach mal gesehen haben, wie der Lukas das macht. Lukas, das heißt aber, rein theoretisch kann jeder Slackline, Highline vielleicht nicht unbedingt, aber Slackline kann jeder lernen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das kann jeder lernen, auch in jedem Alter. Ich hatte vor kurzem eine ganz nette E-Mail-Korrespondenz mit jemandem, der das Slackline gerade angefangen hatte. Und in der dritten E-Mail kam dann raus, er wäre 96 und hat mit Stöcken im Garten sich abstützend dann quasi seine ersten Schritte auf einer Slackline gemacht. Ich meine, seitdem kann ich eigentlich jedem antworten, es ist nie zu spät, oder? Also es gibt immer noch eine Möglichkeit, damit zu starten, wenn man es machen will. Und ich glaube, selbst das Highlinen ist was, was für sehr, sehr viele Leute erreichbar ist. Wenn sie eben einfach wirklich diesen Traum haben, dann glaube ich, müssen sie einfach die wichtigen Schritte dafür gehen und können eines Tages auf jeden Fall sicher auch auf einer hohen Slackline stehen, wenn sie das möchten.
Wahnsinn. Also das heißt, wenn ihr da draußen ein Team seid und sagt, hey, bei der nächsten Team-Meeting oder Teamkonferenz oder sowas oder Vertriebsschulung oder ladet einfach doch mal den Lukas ein, der bringt die Slackline mit, natürlich nicht über 100 Meter Höhe, sondern es gibt ja so eine Slackline, die du auch gut in einem Garten spannen kannst oder auch in der im Veranstaltungsraum beim Event, wo jeder das auch mal selber ausprobieren kann. Und wie hoch ist das dann im Prinzip? 10 Zentimeter, 20 Zentimeter, Lukas?
Genau, also diese Slackline-Gestelle, die ich oft auch mitbringe, das sind so 3 Meter lang und so ungefähr 25 Zentimeter hoch. Also die sind sehr, sehr niedrig. Ist auch eine Distanz, die kann man schaffen innerhalb von, sagen wir mal, vielleicht einer halben Stunde oder so. Also da haben viele Leute schon ein tolles Erfolgserlebnis gehabt, die dann am Anfang sich gedacht haben, ja, das geht ja gar nicht. Und 10 Minuten später sind sie dann doch irgendwie rübergekommen. Und das ist einfach ein tolles Medium, um mal reinzuspüren, wie Slackline so funktioniert und vor allem einfach auch mal so in so einen unsicheren, permanent in Bewegung stehenden Raum einzutreten. Weil ich meine, das Leben, in dem wir alle momentan leben, ist permanenter Veränderung unterzogen, oder? Wir müssen uns immer anpassen und mitgehen mit der Zeit. Wir müssen ständig dazulernen. Und im Grunde genommen ist eine Slackline das beste Mittel, um genau das zu lernen, oder? Dass es nie sozusagen aufhört, nie stillsteht und dass wir eigentlich nur dann weiterkommen, wenn wir uns weiter bewegen, wenn wir einfach kämpfen, dranbleiben und im Grunde genommen einfach einen Schritt vor den anderen setzen.
Das stimmt. Es gibt ja noch einen anderen News. Also man kann den Lukas demnächst ja nicht nur bei YouTube sehen, online sehen, im Internet sehen, live sehen, sondern es wird auch was erscheinen, lieber Lukas.
Ja, ich bringe es dann in Kürze Ende August mein erstes Buch auf den Markt. Da bin ich schon wahnsinnig stolz drauf, dass ich das jetzt auch geschafft habe, weil ehrlich gesagt war das für mich auch eine wahnsinnig große Herausforderung, vor der ich mich selber auch ein bisschen gedrückt habe eine ganz lange Zeit, aber die ich irgendwann dann doch jetzt einfach angepackt habe und wo ich einfach wahnsinnig stolz drauf bin, dass wir das jetzt einfach auch abschließen konnten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Leute dazu sagen. Das Buch heißt Face Your Fear und soll im Grunde genommen einfach jeden da draußen animieren, eben seinen Ängsten nicht auszuweichen, nicht davor zurückzuschrecken, sondern genau dahin zu gehen, wo man eigentlich sozusagen Angst vor hat, weil das aus meiner Sicht genau die Orte sind, genau die Dinge sind, in denen einfach das allergrößte Wachstumspotenzial drin steckt. Und wenn wir anfangen, sozusagen nicht mehr auszuweichen, nicht mehr außen rum zu laufen, sondern wirklich einfach straight reinzugehen, dann werden wir alle, glaube ich, erfolgreicher werden, wir werden alle viel mehr Spaß haben und wir werden alle vor allem einfach eine viel größere Zone in unserem Leben schaffen, in der wir uns wohlfühlen, in der wir uns sicher fühlen, in der wir uns auch gut bewegen können und in der wir sozusagen in Kontrolle sind, weil nur durch das, dass man seine Ängste sozusagen aktiv angeht, wird man diese Ängste auch überwinden können.
Wunderbar gesagt. Lukas, was steht bei dir als nächstes auf dem Programm? Was ist so dein Traum, dein nächstes großes Projekt, wenn du drüber reden darfst, ohne dass da Details bekannt gegeben werden und jemand anders das vor dir macht? Aber was ist so das, was du noch im Kopf hast, einen nächsten Weltrekord oder einen Berg oder eine Line, die noch nie jemand gegangen ist?
Ja, es gibt noch einige Dinge, die mit deinem Kopf rumspuken. Manche davon möchte man natürlich auch nicht preisgeben. Eines hatte ich ja schon vorher erwähnt. Ich will auf jeden Fall in Kürze auch noch so einen Ballon-Stunt machen, sozusagen. Also eine Highline zwischen zwei Ballonen, wo es dann auch um einen Höhenweltrekord gehen soll. Mal schauen, ob das dieses Jahr noch funktioniert. Das ist ein großes Ziel auf jeden Fall, das ich schon lange so ein bisschen im Kopf habe. Ein ganz anderer großer Wunschtraum, der mich schon lange begleitet und der vielleicht auch nächstes Jahr langsam Realitätszüge annehmen wird, wäre eine Reise in die Antarktis, wo ich einfach sozusagen gerne auf dem siebten Kontinent highlinen würde. Ich war auf allen anderen sechs Kontinenten schon unterwegs und es wäre sozusagen für mich so ein bisschen der Abschluss, um die ganze Welt mit meiner Slackline bereist zu haben.
Wahnsinn. Lukas, wie ist das, wenn du das so sagst mit der Slackline? Wie ist denn eine 2 Kilometer lange Slackline? Wird die einmal produziert? Wird die zusammengeklebt oder?
Ja, also bei so ganz langen Slacklines ist es inzwischen so, die können nicht mehr an einem Stück produziert werden. Also erstens ist das von der Produktion her gar nicht möglich, aber es ist vor allem auch relativ unpraktisch, weil so eine 2 Kilometer lange Slackline, die passt in keinen Rucksack mehr rein, kann nirgends mehr transportieren. Das wäre wirklich eigentlich ziemlicher Wahnsinn. Deswegen benutzen wir inzwischen im Grunde genommen so 100 Meter Elemente, die wir aneinander reihen. Und damit kann man dann im Grunde genommen schlussendlich jede beliebige Distanz zusammensetzen. Und man kann sozusagen auch ein bisschen wieder im Teamwork das Ganze gestalten, weil jedes Teammitglied kann so ein bisschen ein paar Elemente mitbringen und am Schluss baut man sozusagen gemeinsam so eine Slackline auf, die dann einfach aus Slackline-Material besteht, was nicht nur einer Person gehört, sondern eben meistens dann dem ganzen Team oder zumindest mehreren Leuten. Und so werden dann eben auch Distanzen wie 2, 3 Kilometer tatsächlich möglich. Ja.
Wahnsinn. Also ihr habt auch gehört, der Lukas kann das natürlich nicht alleine machen. Der braucht ein Team. Das sind ja die Leute, die links und rechts auf so einem Berg stehen, die die Lines spannen, die dir Sicherheit geben, die auch vor Ort sind, die zusammen mit dir das ja auch genau berechnen. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ah, ich gehe jetzt da hoch und mache da mal eine Highline, sondern das muss ja irgendwo auch alles berechnet werden. Wo mache ich das fest? Wie groß ist so ein Team dahinter und wie lang dauert so ein größeres Projekt an Vorbereitung, Lukas?
Ja, also das Team ist inzwischen eigentlich unfassbar wichtig geworden. Ich sag mal, am Anfang waren viele Highlines schon so ein bisschen so eine One-Man-Show. Also auch wenn man so eine Slackline nie alleine aufbaut, ist es ja dann doch oft so gewesen, dass eine Person oder meistens ich dann sozusagen mir diese ganzen Gedanken vorher gemacht habe, mir den Plan gemacht habe, mir das Ganze überlegt habe und es dann irgendwie vielleicht mit ein, zwei Freunden zusammen aufgebaut habe. In der Regel ist es so, dass man schon mindestens zu viert sein muss, um so eine Slackline überhaupt aufzubauen, weil man braucht immer zwei Seiten, wo man im Idealfall nicht alleine ist, sondern mindestens zu zweit. Bei größeren Projekten wären es dann schon auch noch mehr Leute und bei diesen Weltrekordprojekten, wo es dann eben um 3 Kilometer lange Slacklines geht, da waren wir dann auch teilweise mal Teams von 30, 35 Leuten. Und da das Slacklinen nach wie vor eher eine Nischensportart ist, in der jetzt auch nicht sag ich mal, die Kapitalgeber da sind wie im Fußball oder so, ist dann oft so, dass man natürlich auch nicht diese 35 Leute dafür jetzt bezahlen könnte, dieses Projekt zu machen, sondern man muss eigentlich diese Menschen mit einer gemeinsamen Vision, mit einem gemeinsamen Traum irgendwo sozusagen zusammenbringen. Und das ist dann eigentlich auch das Besondere an so einem Erlebnis, weil man eben in einer Gruppe unterwegs ist, die teilweise dann aus 10, 15 Nationalitäten besteht, die alle sozusagen mit dieser Idee, diese längste Slackline der Welt zu machen, an diesen Ort zusammengekommen sind. Und jeder hat natürlich so ein bisschen seine eigene Agenda, jeder hat natürlich so ein bisschen seine eigenen Ziele, seine eigenen Vorstellungen, wie das läuft. Und am Schluss muss man das alles sozusagen so ein bisschen zusammenbringen, unter einen Hut bringen. Und im Grunde genommen stelle ich mir das dann immer so vor wie ein Unternehmen, oder? Also man hat einfach ein großes Team von Leuten, die alle irgendwie an eine Richtung zusammenarbeiten müssen, aber die natürlich auch alle ihr eigenes Leben, ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Vorstellungen und eigenen Wünsche haben. Und am Schluss schafft man hoffentlich sozusagen ein gemeinsames Projekt, bei dem jeder glücklich nach Hause geht und sagt, hey, das ist Wahnsinn, was wir da geschafft haben.
Und dass sie live mit dabei waren. Meinst du, Slackline könnte olympisch werden?
Es hat sicherlich Potenzial, auch mal olympisch zu werden. Wir haben einige Disziplinen im Slackline. Also inzwischen ist das Slackline, sage ich mal, so vielschichtig geworden, dass man auch nicht mehr sozusagen alle Disziplinen immer abdeckt. Für mich ist das Highlinen eigentlich die Hauptdisziplin geworden. Es gibt auch noch das Tricklinen. Das ist im Grunde genommen das akrobatische Springen auf einer sehr kurzen, sehr straff gespannten Slackline. Das könnte man sagen, das schmalste Trampolin der Welt. Und das ist so eine Disziplin, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass die olympisch werden kann, weil es sehr nah am Turnen ist, es ist sehr messbar, es ist einfach, es gibt sehr viele Tricks, die einfach auch ja, von den Schwierigkeiten her genau einzustufen sind. Da gibt es auch einen World Cup, eine gewisse Szene und ich glaube, dass das in ein paar Jahren vielleicht mit der richtigen sportlichen Entwicklung durchaus Potenzial hätte, auch bei Olympia Aufsehen zu erregen. Beim Highlinen gibt es auch Wettkämpfe, also gibt es dann zum Beispiel Speed-Wettkämpfe, ähnlich wie beim Klettern, auch das Speed-Klettern so, wo man versucht, so schnell wie möglich über eine Slackline zu laufen. Und es gibt natürlich auch akrobatische Wettkämpfe, die dann Highline Freestyle heißen bei uns, also wo es dann eben auch um möglichst Saltos, Figuren auf der Slackline, auf der Highline geht. Und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das in näherer Zukunft vielleicht auch dafür in Frage käme. Wobei da der Aufbau und das Ganze schon auch nicht so einfach ist. Aber wer weiß, also ich glaube, Olympia braucht immer mehr junge, frische Ideen und Gesichter. Und ich glaube, da ist nichts mehr ausgeschlossen. Ich glaube, da ist eher auch die Frage, wie sich der Sport einfach auch für die Organisationsseite sozusagen noch entwickelt. Also wir haben zwar inzwischen einen internationalen Verband natürlich, wir haben auch den einen oder anderen World Cup. Aber ich sage mal, da sind natürlich noch viele Dinge zu tun, um dann auch als olympische Sportart überhaupt sozusagen dem Reglement zu folgen, überhaupt in die nähere Auswahl zu kommen.
Aber das heißt, ein Olympiasieg wäre noch für dich möglich. Also wenn es olympisch wird, wäre das noch ein Traum vom
Ja,
Olympiasieger.
ich bin mal gespannt, ob das noch was wird, weil das dauert ja dann in der Regel schon eine ganze Weile, bis sowas dann noch was wird. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Es ist natürlich für mich ein riesiger Traum, wenn man mit der Sportart wirklich nochmal zu Olympia kommen könnte. Ich glaube, für jeden Sportler wäre das das Ultimative so.
Glaube ich.
Und selbst wenn man dann keine Medaille gewinnen würde, einfach dahin zu kommen, glaube ich, wäre einfach noch eine tolle Lebenserfahrung, die nicht ausgeschlossen ist, aber wer weiß, mal schauen, wie lange das noch dauert.
Das heißt, das Erste, was du jetzt machst nach unserem Podcast-Antrag stellen, dass Slackline olympisch wird. Ja, jetzt anfängst, umso
Ja, das haben
größer ist die
wir
Wahrscheinlichkeit.
schon.
Lukas, die Zeit ist wieder verflogen ohne Ende. Für unsere Zuhörer, da heißt ja Leidenschaft für Menschen. Was möchtest du unseren Zuhörern so als letzten Satz noch mitgeben?
Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich eben eine Leidenschaft zu finden, eine Leidenschaft zu teilen mit anderen Menschen und dann wirklich auch einfach, komme was wolle, diese Leidenschaft zu verfolgen und Schritt für Schritt weiterzugehen, egal was manchmal auch andere Leute sagen, und seinen eigenen Weg zu finden und den auch bis zum Ende durchzuziehen.
Dankeschön. Und ihr folgt Lukas auf Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Und wenn das Buch Ende August in die Läden kommt, kauft es und ihr erfahrt mehr von Lukas. Lukas, danke für deine Zeit. Bis bald und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast und ich freue mich auf neue kommende Projekte. Und wer weiß, wo wir uns demnächst wiedersehen. Bis dann. Tschüss.
Ja.